Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienhölle vom 26. April 2026. Diesmal aus der Sachsenklinik, um genau zu sein, aus der Media City in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk. Da finden die Medientage Mitteldeutschland statt, früher Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Und ich habe für Sie einige Interviews gefertigt am Rande von Diskussionen und das ist eher eine Zufallsgeschichte. Jetzt läuft jemand durchs Bild, alles gut. Eher Zufallsgeschichten gewesen, weil manche Panelisten mussten sofort wieder zum Flughafen oder zur Bahn. Andere wurden abgedriftet. Aber ich glaube, dass ich dennoch eine kleine repräsentative Auswahl von Medienexpertinnen und Experten hier für Sie zusammentragen konnte. Und alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr. Auf dem Strahle, Strahle, Strahle der elektrischen Kraft.
Mitteldeutschland.
Für euch Medienleute, also ich leuchte euch jetzt für diesen Vortrag, weil wir euch Medienleute sind ja die Medientage Mitteldeutschland quasi das Datum im Jahr, wo man nicht anders kann und auch nicht anders darf, als darauf hinzufiebern, was du mir nicht verborgen geblieben. Ich werde in guter Tradition alle 7 Jahre hier eingeladen. 2019 das letzte Mal. Aber für uns, was das uns KI-People, die Medientage Mitteldeutschland, sind dann übersetzt quasi in ein Datum im letzten Jahr. Das, worauf wir hingefiebert haben. Sogar mehr als ein Jahr, weil es sich nicht häufig wiederholt. Und das war damals die Vorstellung von GPT-5.
Sascha Loroboy, warum sind Sie hier heute? Wollten Sie den Medienschaffenden mal so ein bisschen die Leviten lesen, die KI immer noch so unterschätzen?
Ich weiß gar nicht, ob es so viele Medienschaffende gibt, die KI unterschätzen, weil heimlich Menschen entweder großen Respekt oder Angst davor haben oder KI schon umarmt haben. Das heißt, es ist vielleicht eher das Pfeifen im Walde als echtes Unterschätzen. Aber ich bin hauptsächlich hier, weil ich ein großes Interesse daran habe, dass es weiterhin funktionierende Medien in Deutschland gibt und dass das direkt damit zu tun hat, ob die großen redaktionellen Medien und auch die kleineren redaktionellen Medien die KI-Transformation hinbekommen. Das heißt, das Publikum verhält sich anders mit KI, die Aufmerksamkeitsströme gehen auf andere Art und Weise, teilweise eben an den Medienplattformen vorbei. Hier erfordert der Wandel durch KI eine sehr schnelle und eine sehr kenntnisreiche und eine vor allem sehr ausprobierende Reaktion. Denn im Moment kann man gar nicht ganz genau sagen, in welche Richtung sich die Medienlandschaft auf welche Weise durch KI ändert. Dass sie sich ändert, ist allerdings vollkommen klar.
Sie haben aber was gesagt, nämlich, dass nur die 3 Größten überleben werden, weil KI alles, ich sag mal, wie so ein Katalysator in Häufchen teilt. Die, die damit umgehen können und die, die eigentlich hinterherrennen, die werden untergehen.
Ich würde nicht sagen, dass nur die 3 Größten überleben können, aber die werden bei diesem Wandel die wenigsten Probleme haben. Aus dem einfachen Grund, weil ein Teil des KI-Wandels, das ist heute bereits erkennbar, nach dem Matthäus-Prinzip funktioniert. Also der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das heißt, wenn ich ChatGPT frage, was ist ein Medium, dem ich folgen sollte, wo soll ich meine Inhalte herbekommen, dann hat ChatGPT als Antwort 2, maximal 3 Medien. Und das bedeutet wiederum, dass so die klassische Herangehensweise, ich google irgendwas und habe dann 10 Antworten, nochmal eingedampft wird. Und das ist nur ein Detail, wo man sieht, Die Großen werden wahrscheinlich schaffen, wenn sie sich gut anpassen, diesen Wandel mitzubekommen. Sei es durch irgendwelche Klagen, wie bei der New York Times, oder durch andere Mechanismen, Lizenzierung zum Beispiel. Bei den Kleineren, die eben nicht diese Macht haben der Verhandlungen mit großen KI-Plattformen, da könnte es sehr schwierig werden.
Vielleicht als Benefit ganz kurz zum Abschluss, als Bonus aus Ihrem Vortrag, die wichtigste Erkenntnis, die Sie nicht nur hier einem erlauchten Kreis mit an die Hand geben wollen, sondern vielleicht uns allen, die auch KI benutzen.
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis bezieht sich eigentlich auf Wirtschaft und Gesellschaft und die ist, dass inzwischen sehr, sehr gut nachweisbar ist, dass der Wandel durch künstliche Intelligenz kaum vorhersehbar ist. Mhm. Sogar absolute Fachleute, sogar große Konzerne, deren Aufgabe es ist, schaffen nicht zu sagen, wo stehen wir in anderthalb oder in zwei Jahren. Von den ungefähren Leitlinien mag das manchmal zutreffen und trotzdem wird man mit tiefer Fachkenntnis häufig überrascht. Und das heißt, dass man sich anders darauf vorbereiten muss, will sagen, flexibler, ausprobierender. Man muss anfangen, sehr, sehr schnell rauszufinden, wie der Wandel funktioniert und wie nicht. Und das widerspricht in manchen Bereichen eben so klassischen deutschen Tugenden der Arbeitskultur, kann man fast sagen, wo man erstmal mit Hand und Fuß und langsam und sorgfältig und präzise und möglichst sicher versucht, rauszufinden, was funktioniert und was nicht. Wenn man das weiterhin tut, dann hat man in 5 Jahren ein großartiges Projekt, was dasteht, was niemand benutzt, weil es ein Problem von vor 5 Jahren löst.
Also das Menschheitsprinzip seit 300.000 Jahren, ausprobieren und wieder verwerfen, Try and Error oder Versuch und Irrtum und dann gucken und nicht so viel denken, sondern tun?
Ich würde nicht sagen, dass die Menschheit bereits 300.000 Jahre alt ist, aber Trial and Error ist eine Dimension und zwar eine, die durch KI in ganz, ganz vielen Facetten a. skalierbar wird und b. beschleunigt wird. Wenn wir solche Phänomene sehen wie Vibe Coding, will sagen Programmierung von digitalen Produkten nur anhand natürlicher Sprache, ohne jede Programmierfachkenntnis. In Klammern, nicht alles geht bisher. Man braucht trotzdem noch ein paar Software-People, um das dann an ein sinnvolles Produkt zu überführen. Und dieses Ausprobieren durch Leute, die eigentlich nicht programmieren können, darin sehe ich eine sehr wichtige Zukunftsfacette. Und das ist Trial and Error im Quadrat.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Medientage. Deutschland.
Ich heiße Chris Köver, ich arbeite als Redakteurin bei netzpolitik.org. Wir sind ein Medium, berichten rund um Grund- und Freiheitsrechte, wo die sich mit Netzpolitik und Digitalisierung überschneiden.
Erster Chefredakteur Markus Begedahl, kennt man auch noch, und als Republika-Erfinder. Aber das soll nicht unser Thema sein. Sie sind hier bei den Medientagen in Mitteldeutschland zum wichtigen Thema, wie schützt man Kinder vor den Gefahren des Netzes. Da ist jetzt diese Woche also eine Art Expertenbericht herausgekommen. Kurz überflogen, mit einer Altersfreigabe ist das nicht geregelt, so die Experten zumindest. Wie sehen Sie es?
Also ich glaube, das ist das, was wir die ganze Zeit schon versuchen eigentlich zu vermitteln. Und ich finde es interessant, diese ExpertInnen-Kommission wurde ja eingesetzt im Herbst vom Bundesfamilienministerium und sollte eigentlich ein Jahr lang in Ruhe arbeiten und wird jetzt ein bisschen von den politischen Ereignissen und Forderungen überholt, ist mein Eindruck, weil wir in den vergangenen Monaten jetzt gesehen haben, wir hatten einen Bundeskanzler, wir haben einen Vizekanzler, wir haben diverse Ministerinnen, die sich jetzt schon eigentlich für ein Social-Media-Verbot ausgesprochen haben, obwohl es überhaupt keine, Stand jetzt keine wissenschaftliche Grundlage gibt, die sagt, ja, es ist angezeigt und das wäre der richtige Weg. Und eigentlich grätschen die sagen der eigenen Expertinnenkommission rein, die noch dabei ist, die Empfehlungen zu erarbeiten, wie man eigentlich Kinder und Jugendliche im Netz wirksam schützen soll.
Es gibt ja vor allen Dingen ein Sozialexperiment in Australien seit 10. Dezember 2025. Und man hat ja den Eindruck, als auch Familienvater oder auch als Laie, das klappt gar nicht so mit dieser Altersbeschränkung ab 16, erst das Internet freizugeben quasi. Warum braucht es da noch so viele Expertenkommissionen? Man kann da einfach nach Australien gucken. Oder gibt es tatsächlich aus Ihrer Perspektive als Netzpolitikbeobachterin schon Argumente dafür, hier sorgfältiger alles zu gewichten und zu sagen, da ist vielleicht doch irgendwo was, was man berücksichtigen sollte und was das ganze Verfahren im Internet dann besser macht?
Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist der Auftrag an diese Expertinnenkommission auch nicht nur gewesen, jetzt zu prüfen, Social-Media-Verbot ja oder nein, sondern das ist ja sehr viel umfassender angelegt, wirklich zu schauen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, was ist denn die Gefährdungslage und dann wirklich möglichst wissenschaftlich fundiert Wege und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, was man alles tun muss. Und im Moment, diese Vorschläge sind ja noch nicht da. Wir haben jetzt erstmal nur die Bestandsaufnahme, aber schon da konnte man sehen, eigentlich sagen die eben, es reicht natürlich nicht, einfach ein Verbot und Alterskontrollen einzuführen, um dieses Verbot durchzusetzen, sondern wir brauchen Befähigung, wir brauchen eine viel flächendeckendere Medienbildung. Aber das sind natürlich alles Maßnahmen, die ja sehr viel Geld kosten, wenn man das in der Fläche macht und vielleicht auch einfach schwieriger umzusetzen sind. Und natürlich klingt es erstmal markiger und besser, wenn ich mich hinstellen kann und sagen kann, wir machen was, wir haben jetzt ein Social-Media-Verbot eingeführt und lösen damit das Problem.
Die Frage für mich ist immer, wann kippte das? Also war das Australien oder gab es irgendetwas, wo man sagen konnte, wir müssen jetzt endlich was tun? Also so ein klassischer, also in der Kriminologie ist das meist ein Terrorangriff, ne? Dann ändert man die Gesetze so als Aktionismus. Gab es hier auch sowas? Sehen Sie da irgendwas?
Ja, das ist interessant. Wir beobachten ja diesen Bereich schon länger und ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen aufgebaut über die vergangenen Jahre, auch in der EU, auch in Deutschland. Es ist ja schon sehr lange so, dass wir sagen, eine auch die Verpflichtung haben für Alterskontrollen, wenn es um Pornoseiten geht. Und da konnten wir auf jeden Fall beobachten, dass sich der Druck auf die Pornoseiten, auch tatsächlich harte Alterskontrollen einzuführen, über die vergangene Zeit sehr viel weiter aufgebaut hat, auch auf Ebene der EU. Und was aber tatsächlich dann sehr schnell gegangen ist, vielleicht auch überraschend schnell, auch für mich zumindest, wie schnell das dann umgeschlagen ist in eine Debatte, dass es eben nicht mehr nur um Inhalte geht, die für über 18-Jährige sein sollen, wie davor die Debatte in der EU war, sondern dass es dann sehr, sehr schnell gegangen ist, nachdem Australien das eingeführt hat, dass dann auch aus Frankreich oder auch von anderen Staatschefs in der EU plötzlich diese Forderungen kamen. Und ich habe schon den Eindruck, dass da gerade so ein, ja, ein sehr großer Stimmungswandel stattfindet, der auch einfach sehr schnell passiert.
Weil man damit politische Punkte machen kann, so nach dem Motto, wir wollen unsere Kinder schützen. Kinder ist ein Thema eher wie Tiere, ne? Wenn man sich Tierwohl interessiert zeigt, dann bringt das möglicherweise auch Wählerstimmen. Ist das eher so die Absicht oder gibt es tatsächlich vernünftige Gründe, zu sagen, wir müssen das gesellschaftlich regeln?
Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als gäbe es keine realen Probleme und Gefahren, die Kinder und Jugendliche im Netz betreffen, die uns aber auch alle als Nutzerinnen betreffen. Natürlich haben wir alle Probleme mit suchtmachenden Algorithmen. Natürlich gibt es da Dinge, die auch einfach gerade für sehr junge Nutzerinnen schwierig sind. Und ich glaube, dass aber die Komplexität von diesem Problem in dieser gesamten Überforderung, dass es daher kommt, ja, dass es irgendwie verlockend ist, eine vermeintlich einfache Lösung dafür anzubieten und zu sagen, wir ziehen jetzt durch und auch bitte jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen komplizierten EU-Gesetzgebungen und dann dauert das so lange und dann sollen die Plattformen erstmal ihre Risiken einschätzen und dann vielleicht etwas daran ändern, sondern das wirkt einfach handlungsfähiger, aber ich glaube, ich habe den Eindruck, es ist eine Art von Theater, das aufgeführt wird, in dem es vor allem darum geht, sich selber irgendwie zu profilieren und dass es weniger darum geht, jetzt tatsächlich einen Lösungsvorschlag anzubieten und dass es weniger darum geht, Kinder und Jugendliche tatsächlich zu schützen.
Dazu müssen wir sagen, damit es keine Missverständnisse gibt. Natürlich müssen Kinder geschützt werden. Sie werden vor Alkohol geschützt, sie werden vor Zigaretten geschützt, sie werden im Kino geschützt, den falschen Film zu sehen, dadurch, dass es ja auch Einlasskontrollen gibt. Also die Debatte, wie man Medieninhalte oder suchtmachende Stoffe fernhält, ist schon, also solange ich lebe, auf jeden Fall da. Und dass man das immer wieder modifiziert, ist schon richtig. Sehen Sie denn eine praktikable Lösung, wie man das unaufgeregt machen kann mit einer hohen Wirkung?
Ich finde schon diesen Vergleich mit Alkohol oder solchen suchtmachenden Stoffen so schwierig, weil der wird ja oft angebracht, aber es gibt ja natürlich kein Recht auf Alkohol. Aber umgekehrt würde ich sagen, natürlich gibt es ein Recht auf Teilhabe für Kinder an Social Media und sich an diesen einem öffentlichen Diskurs zu beteiligen.
Ja, also es ist kein Haifischbecken, genau. Wie Alkohol vielleicht.
Ja, aber sowohl sich da Informationen zu holen, als auch sich auf diesen Plattformen zu vernetzen. Wir sehen das bei queeren Jugendlichen zum Beispiel, wie wichtig das ist. Ja, irgendwie gerade vielleicht, wenn man irgendwo in einer Region wohnt, wo es halt nicht viele andere queere Menschen gibt. Ja. Wir sehen das gerade bei sensiblen Themen, ist das Internet auch einfach ein Ort, an dem sich auch junge Menschen dann austauschen können, sich gegenseitig unterstützen können. Und ich glaube, dieser Aspekt, der kommt oft zu kurz. Und dann ist die Frage, wie bekommen wir das hin? Dieses Recht auf Teilhabe, das ja auch, sagen wir, ein verbrieftes Grundrecht von Kindern ist, abzuwägen gegen dieses andere Schutzbedürfnis, das ist sehr herausfordernd. Ich kann da jetzt auch keine einfachen Lösungen anbieten. Ich glaube nur nicht, dass ein technischer Lösungsansatz wie Alterskontrollen im Internet, das ist, was die Lösung bringen wird.
Weil damit alle Menschen kontrolliert werden müssten, und das ist technisch, wie Sie sagten, sehr teuer und auch, glaube ich, versteht sich nicht mit unserem Demokratieverständnis der Anonymität oder des Rechts auf Anonymität. Ist das der Hintergrund hauptsächlich?
Ja, also ich glaube, das ist sozusagen teuer im Sinne von, wie teuer wir das dann mit unseren Grundrechten bezahlen. Das ist vielen nicht klar. Ist dabei, worauf das hinausläuft. Wenn wir sagen, wir wollen eine Altersgrenze im Internet durchsetzen, dann müssen wir dann dafür sorgen, dass wir uns alle als Nutzerinnen im Netz ausweisen und dort belegen, ja, ich bin älter als, sagen wir, 16 oder ich bin älter als 15. Und das ist ein ziemlicher Paradigmenwechsel, würde ich sagen, wenn wir sagen, es wird nur noch möglich sein, diese Plattform zu nutzen, nachdem man sich dort irgendwie ausgewiesen hat und sein Alter nachgewiesen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade in dem jetzigen politischen Klima sagen, eine Infrastruktur schaffen wollen, auf eine EU-weite Infrastruktur, die ja in vielerlei Hinsicht dann auch das ist, wovon autoritäre Kräfte träumen, wo Menschen sich werden ausweisen müssen, bevor sie überhaupt in der Lage sind, diese Plattformen zu nutzen.
Also Big Brother is watching you gibt es ja, also die Fantasien wissen wir spätestens seit George Orwell, aber meinen Sie nicht, dass es vielleicht nur ein Trick ist jetzt, die Diskussion, Kinderschutz, um genau das, Kontrolle im Internet, wirklich qualitativ zu verbessern im Sinne der politischen Kräfte, die Sie gerade nannten?
Also ich möchte gar nicht unterstellen, dass es den Menschen, die das und auch Politikerinnen, die das jetzt fordern, nicht tatsächlich auch darum geht, dort was zu tun und dass sie das für eine gute Idee halten. Aber ich glaube, wenn wir uns das historisch anschauen, dann ist es sehr oft so gewesen, dass wir lange Zeit eben mit dem einerseits mit dem Kampf gegen Terrorismus bestimmte die Einführung von Überwachungsmaßnahmen im Internet begründet
oder
haben.
Oder Krankheiten, ne?
Genau. Und dann eben
Grippewelle, Corona.
Sehr oft auch mit dem Kinderschutz. Das sehen wir zum Beispiel auch auf Ebene der sogenannten Chat-Kontrolle. Also es gibt ja auf der EU-Ebene gab es ja sehr lange die Bestrebung zum vermeintlichen Schutz vor Missbrauch, die Verschlüsselung aufzubrechen, damit auch verschlüsselte Nachrichten durchsucht werden können, womit dann aber wiederum ganz andere Probleme entstehen, wenn eben dann Menschen, die darauf angewiesen sind, verschlüsselt zu kommunizieren, dann das nicht mehr können.
Letzte Frage, Ihre Prognose, wird es diese EU-Regelung geben?
Ich habe gerade den Eindruck, dass es zumindest ein sehr starker Druck aufgebaut wird. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen wird, aber der Wille, das durchzusetzen von Seiten von Frankreich, auch von einigen anderen EU-Staaten, ist gerade sehr groß. Und ich glaube, dass die EU da irgendwie wird reagieren müssen, weil sie vermeiden will, dass es einzelne nationalstaatliche Lösungen gibt. Und das ist ja genau das, was wir jetzt sehen, dass einzelne Staaten sonst damit drohen. Wenn ihr nicht macht, dann machen wir im Zweifelsfall alleine, auch wenn das rechtlich schwierig ist.
Frau Pieper, vielen Dank für das Gespräch.
Medientage.
Mitteldeutschland. Mitteldeutschland.
Erstmal eine akustische Visitenkarte. Wer bist du und was machst du aktuell?
Ich bin Björn Staschen und bin im Moment Mitgründer von Safe Social Networks for Democracy, einer kleinen gemeinnützigen Organisation, die versucht, die sozialen Netze besser zu machen, weil sie so wichtig sind für unsere digitale Unterhaltung, für unsere Demokratie.
Die Videopodcast-Zuschauer sehen jetzt einen Aufkleber mit safesocial.eu. Wir hatten mal das Vergnügen, als ich noch das Medienmagazin gemacht habe, so einen, da kann ich wieder einen neuen Aufkleber reinhalten in die Kamera, der Kamera mal was anbieten, wie es früher hieß, D-Day. Also es geht darum, unabhängig zu werden von den Big Tech. Die Idee dahinter finde ich charmant, aber funktioniert sie dann überhaupt?
Also der Digital Independence Day, kurz DI.Day, ist eine von vielen Kampagnen, die wir versuchen. Safe Social ist mehr als der D-Day und der D-Day ist wiederum mehr als Safe Social. Da sind viele andere Organisationen dabei. Das ist zum einen total ermutigend. Also es sind unendlich, ich glaube, wir sind mittlerweile irgendwie 50, 60 Organisationen, die bundesweit Veranstaltungen anbieten. Wir haben am letzten Digital Independence, der immer der erste Sonntag im Monat, haben wir über 400 Veranstaltungen gehabt in ganz Deutschland, wo Menschen sich zusammensetzen und zusammen versuchen, mit einem Dienst auf die gute Seite zu wechseln. Und wir haben auf der Website in einem Monat über 100.000 Zugriffe von Menschen, die wirklich bleiben und so ein Wechselrezept ausprobieren. Zum Beispiel weg von WhatsApp hin zu Signal oder weg von der Google-Suche hin zu sowas wie Ecosia oder so. Also nach meinem Gefühl wächst das Ganze noch. Und ich hoffe, dass das so eine Bewegung wird, so ne, Fridays for Future, Sundays for Social oder so. Mein Eindruck ist, dass es ganz gut funktioniert und dass es auch so langsam in öffentliche Diskurse rein sinkt. Das braucht, glaube ich, Zeit, bis wir uns zum ersten Mal vor dem Brandenburger Tor zu einer Demo treffen. Aber da wäre ich schon gerne irgendwann.
Also da ich ja mich mit dir schon mal unterhalten habe, verstehe ich es. Aber was mir noch ganz toll wichtig ist, dass das nicht eine ideologische Geschichte ist, dass man sagt, ah, die linken Spinner wollen jetzt unabhängig sein von Big Tech. Worum geht's denn tatsächlich im Prinzip, von Facebook unabhängig zu sein? Warum? Also mir gefällt so Facebook, sage ich mal.
Facebook ist ja, wenn wir über den Digital Independence Day reden, nur eins von vielen Produkten, soziale Netze.
Oder bei WhatsApp, das ist toll, WhatsApp, in der Familie, genau. Jeder versteht es, jeder nutzt es. Ich muss mich um nichts kümmern und das, meine Familie kriegt die richtigen Infos. Also sind die Bösen oder was ist das Problem?
Das Problem ist, dass WhatsApp, Facebook, TikTok immer mehr in unser Leben sich reinwanzen. Das heißt, immer mehr Teile unseres Lebens geben wir ab an diese Plattform. Und auch so wichtige Dinge wie zum Beispiel einen Wahlkampf. Und einige wenige weiße Männer in den USA oder China bestimmen, wer was, wann, wo sieht. Und wir sehen, dass es aktive Beeinflussung von Wahlkämpfen gab und gibt, auch im Bundestagswahlkampf. Nur wir sehen, dass es bewusste Manipulationsversuche durch die Besitzer dieser Plattform gibt, zum Beispiel Elon Musk. Und wenn wir am Ende wollen, dass unsere Demokratie funktioniert, dann müssen wir doch die Regeln für unser demokratisches Gespräch bestimmen können. Und die große Gefahr ist, je mehr wir abgeben an diese Plattformen, desto weniger können wir die Regeln bestimmen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht vital für die Demokratie und keine linke Spinneridee, sondern etwas, was auch das bürgerliche Lager, was die Mitte der Gesellschaft angeht. Wir müssen entscheiden, wie die Regeln für unser Zusammenleben sind. Und wir laufen Gefahr, dass wir das bald nicht mehr tun.
Da ist ein Stichwort Open Source. Du hast bei den Medientagen hier in Leipzig erzählt, dass du deinen Rechner umgebaut hast, einen alten Rechner mit Linux Mint ausgestattet. Nun will ich dich mal mit einer Sache konfrontieren. Da hört sich so an, als würde ich vom Krieg erzählen. 1998 habe ich eine Sendung moderieren dürfen bei Radio 1, die hieß Die Graue Maus. Und da haben wir live berichtet von einem Linux-Kongress.
Ja.
Und das Maskottchen, so ein schöner, knuffiger Pinguin und so. Und ja, ich habe das installiert damals, alles schön. Und irgendwie ist dann aber aus so einer Bewegung, ja, es läuft immer besser, hört man, und es ist stabiler und da hat man auch nichts zu befürchten, dass man in Abo-Fallen tappt und so weiter. Open Source wird weltweit entwickelt. Alles ist in meinem Kopf drin. Und trotzdem bin ich bei Microsoft, bin ich bei Apple, weil ich mich da um nichts kümmern muss. Ich muss mich nicht irgendwie damit beschäftigen, ist das Linux jetzt, was ich noch drauf habe, überhaupt das aktuelle oder ich weiß es nicht. Es mag dir ein bisschen komisch vorkommen, aber letzten Endes glaube ich nicht, dass ich so wesentlich anders ticke als die meisten. Intellektuell ist das sicherlich zu durchdenken, aber rein vom Alltag ja nicht, oder?
Ich habe das bei Linux genau so gedacht. Ich habe gedacht, ich mache jetzt ja diese Kampagne, ich muss es mal wieder probieren. Mhm. Linux Mint ist mittlerweile so gut, dass es ein 1:1 Ersatz für Windows ist. Ich muss mich um gar nichts kümmern. Da ist so ein Auto-Updater drin, das sieht aus wie eine Apple-Oberfläche. Vom Design ist das total schick. Das funktioniert einfach richtig gut. Und das ist, finde ich, das Coole auch an diesem Digital Independence, der selbst für mich, der ich hier mit organisiere, ich stoße immer wieder auf Sachen, wo ich denke, oh, richtig gut. Das funktioniert ja wunderbar und es macht teilweise viel mehr Spaß, weil ich diese blöde Windows-Microsoft-Eieruhr endlich los bin. Ich kann ja niemand sagen, dass wir glücklich werden vor Microsoft Teams oder irgendwas. Funktioniert ja alles nicht, ist alles langsam, man muss sich 90 Mal anmelden am Tag. So, also es wird auch wirklich besser. Und ich glaube, die Idee von diesem Digital Independence Day ist eben auch mit Spaß und mit Freude und mit anderen zusammen einfach mal wieder auszuprobieren, einen Dienst zu wechseln. Wir haben so ganz einfache Wechselrezepte gemacht, die so ein bisschen an Kochbücher erinnern sollen. Es soll halt wirklich Spaß machen. Es soll kein Nerd-Scheiß sein. Wir empfehlen wirklich Sachen, die auch einfach sind. Wir empfehlen nicht den kompliziertesten Messenger der Welt, weil der unabhängigste Beste ist. Wir empfehlen zum Beispiel immer noch Signal, obwohl das auf US-Servern gehostet wird. Da kriegen wir auch viel Haue für. Aber es funktioniert eben. Das sind die Menschen. Ne, da kann ich auch meine Mutter hinbringen. Ich habe seit 5 Jahren kein WhatsApp mehr und bis auf eine Schul-WhatsApp-Gruppe, in der meine Frau sein muss, funktioniert das für mich fantastisch. Ich habe gar keine Probleme mehr. Und darum geht es, glaube ich, wirklich, dass wir wieder Leute anstiften, Bock zu haben, neugierig zu sein, auszuprobieren und zu sehen, und zu erfahren, dass es eben doch funktionieren kann, dass es mittlerweile echt gute Alternativen gibt beim Musikstreaming. Das Rezept kommt jetzt. Qobuz zum Beispiel aus Frankreich. Richtig gut. Richtig guter Katalog. Total nice Angebote. Und die Künstler kriegen über den Daumen 6-mal so viel wie bei Spotify. Das ist doch ein totaler Grund, da hinzugehen. Wenn ich irgendwie einen Musiker super finde, kann ich doch nicht zufrieden damit sein, was der bei Spotify am Hungerlohn verdient.
Kann man da auch einen Podcast hosten, wie eine Medienhürde?
Das weiß ich noch nicht bei Qobuz genau, aber wir haben auch zum Beispiel richtig gute Alternativen für Podcast. Das Podcast-Universum ist zum Glück ja noch ein bisschen freier, weil auch da eben ein offener Feed drunter liegt. Eine RSS bringt es ja auch über Programme wie AntennaPod oder sowas auf jedes Telefon. Also bei Audio ist es noch ein bisschen einfacher, finde ich, als bei Musikstreaming. Da ist der Markt halt so sehr viel geschlossener. Podcast und Audio gucken wir uns auch noch an.
Interessant ist, dass dieser Podcast hier, den wir gerade produzieren in dem Augenblick, bei Apple Podcast am meisten genutzt wird und dann kommt schon AntennaPod. Ne?
Ja.
Also das ist, finde ich, interessant. Hatte ich vorher natürlich nie Einblick in die ganzen Abrufe und so. Aber dennoch, Björn, das sind die
Gutmenschen, die das so machen wie du, ne? Erstmal, also nicht als Schimpfwort gemeint, sondern die, die die Welt bessern wollen. Ich sagte ja, seit 1998 kenne ich das Phänomen Linux. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich die Big Tech nicht verdrängen lassen oder nicht einschränken lassen oder dass es eine wirklich signifikante Bewegung gibt.
Ich glaube, der Kern ist, dass wir verstehen müssen, dass dieser Digital Independence Day nie ausreichen wird. Hm. Wir müssen auch ran an die Monopole. Ne, wir ertragen ja Monopole auf so einem wichtigen Teilmarkt wie Meinungsbildung. Also Regulierung, Politik muss auch was tun. Es reicht nicht aus, dass wir nur den D-Day machen. Hm. Der wird's nicht retten. Aber er kann einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sehen, dass es funktioniert und dass das, die Welt insgesamt ein bisschen vielfältiger wird. Und dafür ist es, glaube ich, total gut. Es ist ein bisschen Empowerment und wir versuchen total aktiv so in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Also Buchhändler sind jetzt Partner. Wir reden mit dem Börsenverein. Bibliotheken sind jetzt Partner. Dritte Orte. Wir wollen in die Schulen kommen. Wir wollen weg aus dieser linken Technikblase. Ich war selber auch bei einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Die war total gut, aber auch so, wie man sie sich vorstellt. Mein Kind hat an der Schwelle kurz gezögert, weil es doch recht dunkel war und nach Mann roch, sag ich mal. Und es ist super, dass der CCC diese Veranstaltung macht, aber das reicht nicht. Mhm. So, wir müssen in die Mitte der Gesellschaft, in die Vereinsheime. Und ich habe das Gefühl, wir kommen da langsam hin. Und es macht vielen Spaß. So, und so müssen wir es. Es muss, Marc-Uwe Kling hat es ja mit erfunden. Der hat gesagt, entspannte Rebellion. Und ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass wir rebellieren müssen. Und so macht es total Spaß.
Aber vielleicht sollte man auch mehr in den Vordergrund stellen, dass das, wenn man eine Open-Source-Geschichte installiert, dass das weniger kostet, als wenn man sich Microsoft 360 Grad irgendwie runterlädt. Ich glaube, dieser monetäre Aspekt ist mir noch in der eigentlichen Außenwahrnehmung noch nicht so stark im Bewusstsein, oder?
Bei einigen Diensten stimmt das, was du sagst. Also LibreOffice zum Beispiel kann ich kostenlos einsetzen, während Microsoft Office mich ja im selben Funktionsumfang was kostet. Bei anderen stimmt es nicht ganz.
WhatsApp, ja, aber obwohl, da muss ich wieder Einschränkungen machen. Da gibt es so Leute, wie denen ich auch vertraue aus dem näheren Umfeld, die sagen, Word ist immer noch besser als dieses Open Office.
Ich habe nur gesagt Funktionsumfang. Ich habe nicht gesagt, die Funktionalität ist dieselbe. Ja. Aber bei WhatsApp zum Beispiel ist es ja andersrum. Ja. Ne, WhatsApp ist ja vermeintlich kostenlos, aber ich zahle mit meinen Daten, während sowas wie Threema ja kostet. Also das stimmt nicht überall, dass es auch billiger ist. Und bei Musikstreaming ist es auch nicht günstig. Es sei denn, ne, ich höre nur noch über das föderierte Bandwagon.fm, aber das ist wirklich was eher für die Nerd-Ecke. Also aber das kostet,
Linux, zieht nicht überall. Linux kostet auch was inzwischen?
Nee, Linux ist kostenlos. Ja. Da zieht es zum Beispiel, wobei ja, wenn man ehrlich ist, so eine Microsoft Windows-Lizenz, wenn man sie sich online sucht, auch nur noch 1,20 kostet oder so. Also so dieses Kostenargument ist, glaube ich, nicht das stärkste. Mhm. Also bei Windows wirklich, das, für mich ist das stärkste Argument, Linux Mint ist geiler.
Okay, das lassen wir jetzt so stehen. Björn Staschen, ja, vielen Dank. Und wir werden uns regelmäßig zusammenschalten und dann immer mal wieder fragen, wie sieht's denn aus? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank.
Danke.
Medientage.
Mitteldeutschland.
Also, mein Name ist Marco Elsner. Ich bin einer der Gründer und sozusagen vertriebliche Verantwortliche für Audelexi. Wir haben eine Plattform für Audio in der Cloud. Wir kümmern uns um die Verbreitung, um die Programmerstellung und um die Werbeausspielung und natürlich auch um die ganzen Auswertungen von den Radiosendern oder alle, die Audiodienste anbieten wollen. Nicht nur Radiosender sind, aber 95% sind Radiosender.
Nennen Sie mal aus Ihrem Portfolio einige.
Wir decken knapp 50% des privaten deutschen Radiomarktes ab. Also die Reocast, RTL, das sind so die quasi unsere großen Kunden. Wir sind aber auch in Österreich unterwegs, in der Schweiz, in Italien und in Belgien. Und haben dort, in Belgien haben wir auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die dürfen zum Beispiel auch Werbung machen, digital. In Deutschland ist es ja nicht so, da ist der der Public-Sektor noch von ihm aus abgedeckt.
Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie nehmen quasi das Audiosignal eines Radiosenders und packen den dann wohin?
Nö, also es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder der Radiosender führt uns das Signal zu, dann nehmen wir das auf unsere Plattform auf und verbreiten das dann. Das ist quasi für alle Hörer und Nutzer, egal über welche Plattform und Aggregatoren sozusagen erreichbar ist, damit auch dieser hohe Traffic dann auch entsprechend ausgehalten werden kann. Oder die Sender machen ihre Webchannels und Sidechannels direkt bei uns in der Cloud. Das heißt, das Programm wird schon bei uns erstellt. Dann muss nicht zugeführt werden, sondern dann verbreiten wir das oder dann wird es bei uns erstellt und auch verbreitet.
Was ist der Vorteil, das bei Ihnen zu machen und nicht selbst zu hosten?
Kostenthema. Also Flexibilität und Kostenthema, weil der klassische Weg war ja früher, dass man das quasi im Haus erstellt hat, dann über die klassischen Sendesysteme dann an die Streaming-Provider verteilt hat. Und so kann man es gleich bei uns erstellen, muss es nicht zu uns schicken. Es ist halt weniger Aufwand, weil früher war, haben wir gesagt, hat man Kisten gestapelt, ne? Also sprich mehrere Instanzen aufgebaut. Mittlerweile sind die klassischen Sendesysteme da auch weiter, aber da müssen sie Lizenzen kaufen und so weiter. Und bei uns ist es halt ein klassisches SaaS-Modell, also sprich man zahlt, wenn man es nutzt.
Sie sagten 50%, was sind die restlichen 50%?
Es gibt in Deutschland noch zwei andere große Streaming-Provider, die den restlichen Markt ablenken und dann gibt es zwei, drei, die das Streaming noch selber machen. So ist der Markt aufgeteilt.
Was ist für Sie ein Radio? Wenn man 24 Stunden Weihnachtslieder spielt oder wenn man...
Ich hatte es vorhin auch gerade gesagt im Panel, das ist also quasi, ich höre früh, wenn ich aufstehe, den lokalen Sender, also hier in Leipzig, eben Radio Leipzig, weil ich erstens mich informieren will über Leipzig und dann finde ich diese Morningshow ganz lustig, ne? Also so, und deswegen höre ich das. Das heißt, ich will erstmal in den Tag reinstarten und dann ist Radio für mich so eine Art Tagesbegleiter, wo ich nicht hin und her schalten muss zwischen irgendwelchen Playlisten, sondern ich schalte an und da läuft die ganze Zeit die Musik, die ich höre. Ich höre gerne elektronische Musik, deswegen läuft bei mir meistens Beats Radio oder auch, ich höre auch gerne 80er, also dann höre ich vielleicht 80s, wo die ganze Zeit nur diese Musik läuft, die ich gerne höre. Zwischendurch kommt manchmal noch ein kleiner Nachrichtenblock, zumindest bei 80s, und die anderen spielen halt nur Werbung zwischendurch.
Gut, aber bei Ihnen kann man das so programmieren, dass das 24 Stunden oder ich sag mal 8 Stunden muss man schlafen, aber den restlichen Tag, ohne dass man was machen muss, kann man das so programmieren?
Ja, das ist quasi, es gibt einen Programmplan, der ist 24 Stunden gültig das wird dann automatisch immer für den nächsten Tag dann geladen und so braucht dann keiner mehr was machen. Und dann, man kann aber trotzdem auch dynamische Inhalte einfügen, also irgendwas Aktuelles, man kann auch entsprechend dann die Titel vielleicht mal austauschen, wenn man möchte, das geht alles, ja. Aber es ist halt kuratiert, ne? Das ist der Unterschied zu Spotify und Co. Die senden, und das ist auch der Unterschied oder das Gute von Radio. Es ist kuratiert. Ich schalte an, lass mich überraschen und muss auch nichts machen. Bei Spotify und Co., wenn ich meine Kinder mal frage, die wissen immer nicht, was Radio ist, weil die halt nur auf Spotify abhängen. Die skippen halt viel rum.
Jetzt ist die Frage, Sie kommen ja nicht aus der Radioindustrie, sondern Sie sind ja eigentlich eher mit Zahlen aufgewachsen. Ja. Warum machen Sie das? Kann man damit Geld verdienen?
Mit unserem Business kann man Geld verdienen, ja. Also wir sozusagen haben in 2008 mal angefangen, da gab es mal so ein Fußballradio 9011,
genau.
Hier in Leipzig sogar. Das ist leider daran gescheitert, dass plötzlich dann man merkte, dass man Audiolizenzen richtig teuer vermarkten kann. Dann hat es Sport 1 gekriegt, dann hat es Amazon gekriegt und jetzt hängt es beim öffentlichen Rundfunk wieder. Das war ein cooles Projekt, aber die RegioCast hat halt sozusagen irgendwann gesagt, sie haben nicht genügend Geld, um da entsprechend da mitzuhalten bei den, in den. Und dann ja, haben wir.
Ich will noch mal kurz einhaken, die Audiorechte ist natürlich eine Erfindung cleverer Geschäftsleute, weil eigentlich ist ja die originäre Leistung der Reporter, der im Stadion sitzt und sagt, was er sieht und nicht, dass dort Fußball gespielt wird. Das kann man ja nicht, da gibt es ja keinen. Also das Audiorecht am Fußball ist Tor oder das Abstoßen des Leders, was man hört. Ne? Und da hat man sich irgendwie ein bisschen, ich glaube, über den Tisch ziehen lassen, das als Audiorechte zu vermarkten. Das ist ja auch eher der Stadionsitzplatz gewesen, der verkauft wurde. Aber man hätte ja, ich sag mal, vom Fernseher das reportern können. Das machen, glaube ich, auch einige. Aber da wollte 9011 sich nicht auf diese Art und Weise durchschummeln. Ja,
der Business Case muss, und das war, um das den Schwenk zu kriegen, der Business Case muss ja funktionieren. Das heißt, und die Privaten haben ja keine Budgets, weil sie von irgendwelchen Gebühren, sondern die müssen halt sagen, okay, ich habe Einnahmen und Ausgaben und das muss halt passen. Deswegen, und wir können mit unserem Business Geld verdienen, aber eigentlich müssten die Sender für die Technologie, die wir entwickeln, viel, viel mehr Geld noch bezahlen oder bereit sein, Geld zu bezahlen, weil in diese Technologie, gerade wenn es darum geht, da noch mehr zu entwickeln, muss halt auch viel investiert werden. Ja? Und das ist schade, dass dann halt immer noch, man versucht auch da natürlich Geld zu sparen, weil die Sender alle unter Kostendruck sind und weil natürlich die Verbreitung für UKW und DAB Mengen Geld kostet.
Schalten Sie auch eigene Werbung, ohne dass die Radiostation davon wissen?
Nein. Wir haben eine Plattform, wo quasi auch sozusagen ohne einen Ad-Server, also über unseren eigenen Ad-Server entsprechend das verbreitet werden kann, aber wir schalten keine eigene Werbung.
Nun ist ja die Frage, wenn man jetzt 50% der Kunden hat quasi, die machen das, weil es im Video ist, das haben Sie gesagt, hat man aber das Gefühl, vielleicht können Sie das entweder bestätigen oder dementieren, dass lineares Radio nicht mehr so attraktiv ist wie noch vor 20, 30 Jahren und dass ich sag mal dann doch Musikboxen, die man im Internet abrufen kann, also ich sag mal eine Musikfarbe eines Künstlers, wie bei Spotify und man kann dann wechseln, zunehmend von der jungen Zielgruppe entdeckt wird und das lineares Radio irgendwie ein Auslaufmodell ist?
Also für die junge Zielgruppe gebe ich recht, das sehen
aber die werden
wir
ja älter.
Daten, das, ja, und so waren wir gerade, also vielleicht kommt sie später zurück, aber momentan ist es eher so, dass die Jungen bestenfalls noch im Auto Radio hören, weil der Papa oder die Mama das Radiogerät eingeschaltet hat. Es gab mehrere Versuche, dass man personalisiertes Radio macht, clusterbezogen, dass man auch den Hörern die Möglichkeit gibt zu skippen oder sowas. Das funktioniert alles in Deutschland nicht oder hat bisher nicht funktioniert. Deswegen denke ich schon, dass kuratiertes Radio, aber eben wirklich Fokus auf Musik und es gibt ja verschiedene Webchannels, die auch wirklich nur einen Künstler abdecken, findet man eigentlich auf den bei allen Radiosendern genügend, um nicht zu Spotify zu gehen, zu gehen zu müssen.
Also das lineare Radio ist nicht tot?
Nein, glaube ich nicht.
Und Sie können noch locker in die Rente gehen?
Wir können noch ein bisschen sozusagen Geld verdienen, mit den Sendern gemeinsam wachsen und noch ein paar Sachen, schöne neue Sachen entwickeln.
Was läuft denn am besten zurzeit?
Es sind eher die Genreformate, also eher Rock läuft sehr gut, weil die halt so einen Community-Gedanken haben oder halt spezielle Brands, die laufen sehr gut, also elektronische Musik läuft auch gut oder dann diese ganz krassen Sachen wie Bollerwagen oder Ballermann, die halt wild durcheinander spielen und nur Partymusik machen. Das ist das, was diese klassischen AC-Formate haben immer mehr ein Problem, und weil die sind austauschbar.
Und ich sag mal, Programme mit Wortanteil, was ist da so nachgefragt zurzeit?
Ja, das tue ich dann speziell einschalten, wenn ich sage, okay, ich
will. Ja, aber gibt's da so Favoriten, wo man sagt, also ich nenne mal jetzt einfach nur einen Deutschlandfunk Nova, haben Sie die mit im Portfolio?
Nein, die nicht, aber die höre ich auch selber gerne, ja, weil das heißt, dann gehe ich halt speziell dorthin und höre mir das an, weil ich nämlich genau dort die Informationen kriege, die ich brauche. Und das ist ja auch ein anderer Use Case, ne? Die haben einen ganz anderen Auftrag. Na ja. Aber die müssen auch über ihre Hörer viel wissen, dabei sie halt dann wissen, wie sie den Content machen sollen. Also die Privaten brauchen die Daten eher für die Vermarktung.
Was wissen Sie denn über die Nutzungsmenschen?
Sehr viel. Also wir haben sehr, 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 sehr viele Daten, wenn natürlich der Hörer dem zustimmt, dass es bearbeitet werden kann. Bestenfalls haben die Sender noch ein Login, dass man noch mehr Daten rauskriegt, wenn der User das entsprechend freigibt. Aber wir wissen
was,
sehr, sehr viel.
Was ist denn das Wichtigste, was Sie wissen müssen? Ist es das Geschlecht oder
ja,
das Alter wegen der Werbung?
Es gibt so irgendwie so drei sozusagen Grundsachen, also Alter, Geschlecht, Postleitzahl. Das ist schon ganz gut, um so ein bisschen Targeting zu machen in der Vermarktung. Aber das kann man natürlich ausbauen, je nachdem, wie man auch seine Features vielleicht freischaltet. Also Premium-Features gibt es. Je mehr Informationen, die du mir gibst, gehe ich von mir selbst aus. Ja. Ich würde da auch mehr geben, wenn ich natürlich mehr Vorteile habe davon.
Die Medienanalyse fragt ja auch nach dem Haushaltseinkommen zum Beispiel und nach dem Bildungsgrad. Wissen Sie das auch?
Wenn das quasi in den Logins gefragt wird, aber die meisten Sender trauen sich das nicht zu fragen. Das ist so ein bisschen die meisten sagen, okay, gib mir deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und dann ist mehr nicht. Vielleicht noch die Postleitzahl. Beim Geburtsdatum wird es schon schwierig. Die trauen sich, die müssen sich da auch mehr trauen.
Ganz kurze persönliche Frage noch. Sie sagten, elektronische Musik mögen Sie, ich mag die auch. Ja. Welchen Sender können Sie da empfehlen?
Also ich höre eigentlich den ganzen Tag Beats Radio. Mhm. Weil da ist lustigerweise von Klassikradio, weil der Inhaber hat zwei, sozusagen ist Klassik-Fan und elektronische Musik-Fan. Und dann höre ich von Sunshine Live diese Sparten-Kanäle. Deswegen, aber bei Beats Radio, da läuft den ganzen Tag so chillige Musik, die man im Hintergrund nebenbei hören kann.
Kennen Sie Hirschmilchradio?
Nein.
Kann ich auch empfehlen.
Okay.
Ja, mal so zur Abwechslung. Ja. Weil man hat irgendwie natürlich dann, weiß ich, nach einer Woche schon das Gefühl, das ist eine Schleife.
Ja, aber. Ja gut, das ist, die Rotation ist manchmal etwas zu eng, ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir müssen hier Platz machen. Jetzt gibt es gleich eine neue Runde. Vielen Dank.
Danke, gerne.
Medientage. Mitteldeutschland.
Ich bin Florian Arndt und KI-Regisseur von der 7200.
Du wirkst relativ jung. Was war dein ursprünglicher Lebensentwurf? Wahrscheinlich nicht KI, weil die noch nicht so im Vordergrund war?
Ja, ich habe mit 11 Jahren angefangen, Filme zu machen. Und war
Daumenkino?
So, tatsächlich Digitales. Das heißt, die Mini-DV-Kassetten waren meine erste Liebe. Meine zweite Liebe und damit auch der professionelle Durchbruch waren eindeutig die DSLR-Generation. Die Fotoapparate, die Kinoqualität plötzlich auch bezahlbar gemacht haben. Für jemanden, der aus Thüringen stammt zumindest.
Wo hat man dich gesehen? YouTube oder...
Nein, es war gar nicht so sehr Social Media, weil das kam zeitgleich größer in der Zeit auf, sondern vor allen Dingen in selbstorganisierten Premieren, noch ganz analog, ganz oldschool, mit 60 Jugendlichen in meiner Heimat musste man sich beschäftigen und das haben wir mit Film getan und dann entstanden auch so die ersten Debütfilme, die dann eben unerwartet die ersten 25 Preise weltweit gewannen und dann dachten die Leute, ich sei alt und hätte studiert und so konnte ich dann mit den Preisgeldern, weil die Miete bei Mutti günstig war, eben die GmbH gründen hier in Leipzig.
Du hast bei den Medientagen eben einen 2-Minuten-Film gezeigt, total KI-generiert, der mich so ein bisschen erinnerte eigentlich an Avatar, um das mal deutlich zu machen. Also Kinostandard von vor, was weiß ich, 10 Jahren oder so. Das kann man heutzutage mit ganz normalen Tools aus dem Netz machen?
Ja, also die Tools aus dem Netz und aber auch lokal, das ist schon im besten Fall beides sinnvoll zu kombinieren, weil es gibt nicht die eine Zauber-KI, die den Film hübsch macht, sondern es ist ein sehr komplexer Arbeitsprozess, der auch ganz neue Jobs hervorbringt und auch mit der alten Welt gut verknüpft ist, weil die Charaktere, die Geschichten, die Visionen sind ja umso wichtiger in einer Zeit, wo man alles erzählen kann, was man sich vorstellt, ist ja nochmal die Frage, was möchte ich denn erzählen?
Genau, was möchtest du? Weil man hat ja Avatar und Hollywood. Mhm. Also wenn ich mich beeindrucken lassen will, dann gehe ich sag mal, ein richtiges großes Kino mit einer großen Leinwand und gucke nicht, also zusätzlich nochmal aufs Handy, was ich sowieso den ganzen Tag schon mache. Also was ist der Markt quasi?
Das Spannende, finde ich, ist, dass KI, ist die Pixel egal, ob sie am Ende auf der Leinwand oder auf dem Smartphone erscheinen. Und das ist ja die große Chance. Also selbst bis hin zum Dokumentarfilm für technische Verbesserung von Ton zum Beispiel, gibt es genauso Anwendung, während natürlich in der Fiktion noch viel, viel mehr möglich ist. Und in der Animation, gerade im 3D-Bereich, sehe ich das höchste Potenzial aktuell, weil dort lassen sich einfach Prozesse so derart vereinfachen in der Umsetzung. Das heißt, die Zeit und das Budget so optimaler umsetzen, dass es uns als deutsche Filmwirtschaft überhaupt erst möglich ist, wieder solche Langfilme würdig zu erzählen, die mal nicht Kinderfilme sind.
Aber das war ja nun ein 2-Minuten-Film. War das nur ein Pröbchen oder ist das die Erzählform, die
du... Das, was wir heute gesehen haben, war das Projekt Bexley vom Regisseur Rainer Mazzutani oder KI-Regisseur, könnte man fast sagen, der nun ja jetzt auch dort ein Proof of Concept mit uns produziert hat, um zu zeigen, was überhaupt geht und dass es leinwandfähig ist, haben wir heute hoffentlich auf dieser mittelgroßen Leinwand gesehen. Und die KI ist nie wieder so schlecht wie heute.
Also das ist jetzt nicht ein Short oder was ich sag mal auf Social Media gängigerweise noch viel kürzer erzählt wird, sondern daraus entsteht dann ein richtiger Kinofilm, oder?
Also beantragt und geplant ist gerade ein Langfilm, aber diese IP hat noch viel mehr Potenzial. Also die ist groß angedacht von Rainer. Das heißt, dort sollen auch noch Figuren und das ganze Universum als klassische große IP am Ende entstehen. Das hatte auch das Potenzial für eine Serie. Und ob was davon zum Beispiel als Microdrama hochkant erzählt wird oder für die große Leinwand. Mit irgendwas mussten wir anfangen und wir haben uns jetzt für diese Form erstmal im Horizontalen entschieden.
Aber ich habe heute irgendwie dann doch wahrgenommen, dass es einen ganz großen Trend gibt zur Goldfisch-Aufmerksamkeit, also 6 Sekunden, ja. Und danach das nächste, also was man auch aus dem privaten Alltag kennt, dass man gerne mal schnell was durchscrollt und dann ist dann eine Stunde weg. Also dass man gar nicht mehr die Nerven hat, eine Stunde lang irgendwas anzugucken, sondern man braucht immer irgendwie neuen Stoff, schnell, schnell weg, weg, weg. Und ist das etwas, worauf du dich auch schon vorbereitest, dass es vielleicht dahin geht?
Also diese,
du bist noch sehr jung, also ich nehme an, du kannst noch über 30 Jahre arbeiten.
Ja, so ist es. Also ich schaue, dass meine Arbeit nachhaltig angelegt wird. Und nachhaltig heißt für mich auch, dass es Menschen unter 40 erreicht und damit auch logischerweise auf TikTok und Co. funktionieren muss. Und ich finde es ja interessant, dass auch ein Kinofilm aus heutiger Sicht meiner Meinung nach in der Dramaturgie auch den TikTok-Anfang haben sollte, nämlich dass man nicht einschläft. Und zur Wahrheit gehört doch, dass jedes Format, jeder Kanal erzählt anders. Und in Stromberg zum Beispiel hat es ja auch geschafft, sowohl das Kino in der Leinwand zu füllen und trotzdem genauso präsent in meiner Wahrnehmung, nämlich auf Social Media, auf TikTok unterwegs zu sein. Und ich habe beides sehr genossen und kann nicht sagen, was war schlechter, was war besser, weil ich habe vermutlich genauso viel Zeit, wie ich im Kino verbracht habe, auch auf meinem Handy die Wochen vorher, als ich hingefiebert habe, diese witzigen Interviews gesehen habe, diese Ausschnitte. Das hat mich genauso befriedigt als Zuschauer. Und da könnte ich gar nicht sagen, was war besser, was war schlechter, sondern das ist eine friedliche Koexistenz. Und die gute Nachricht ist, man kann ja jetzt noch mehr erzählen, ohne dass es weniger wird.
Aber mit weniger Menschen? Oder sind die Darsteller, die wir hier gesehen haben, die Avatare quasi gelenkt haben, das Konzept, was du auch verfokussierst? Oder ist nicht irgendwann mal alles möglich ohne Schauspieler?
Wir glauben, dass das Hybride, das heißt mit echten Menschen, das Schauspiel als Kunstform nach wie vor erhalten sein muss. Stand heute definitiv, weil es ist zum einen tatsächlich auch effizienter, dass Menschen, Profis, sehr gut das nach außen bringen können. Und bei Bexley haben wir gesehen, dass das Projekt auch an den Mimiken, an der Betonung, dass wir mit echten Voice-Actern gearbeitet haben, das Projekt auch deutlich glaubhafter macht, weil da ist die KI an manchen emotionalen Parts, sei es die Mimik oder die Phonetik, da kommt es nämlich an seine Grenzen. Noch mehr übrigens beim Realfilm, aber selbst bei der Animation setzen wir dort sehr auf Hybrid, also echte Menschen an der Stelle mit künstlichen Welten, die möglichst nicht künstlich aussehen.
Ich würde noch gerne weiterfragen, aber du musst zur nächsten Keynote. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und wo kann man dich demnächst sehen außerhalb der Medientage?
Ich bin jetzt gerade auf Deutschland-Tour. Die startete heute hier bei den Medientagen. Und meine Tour gibt's dort auf florian.rocks einzusehen. Dort spreche ich viel über KI in der Medienwelt als solches, aber auch für die Wirtschaft. Da sind ja auch die Grenzen fließend inzwischen.
Genau. Florian.docs?
Florian.rocks.
Rocks. Okay, gut, dass wir das nochmal nachgetragen haben.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Medientage Mitteldeutschland.
Medientage
Mitteldeutschland.
Mitteldeutschland. Mein Name ist Dr. Judith Kretschmer. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Journalismus und Demokratie der Universität Leipzig. Und innerhalb dieses Zentrums haben wir ein Praxis- und Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das Bürgerjournalismus zum Thema hat. Es geht um, ja, dass Bürgerinnen und Bürger selbst journalistisch arbeiten. Und das ist ein Forschungs- und Praxisprojekt. Das heißt, wir arbeiten als Wissenschaftler zusammen mit dem DJV Sachsen, dem Deutschen Journalistenverband Sachsen, der unser Praxispartner ist. Und das Ganze wird über 4 Jahre von der Volkswagen Stiftung gefördert. Bürger machen Journalismus. Es geht darum, dass wir Profis, professionelle Journalistinnen und Journalisten mit Bürgern zusammenbringen über 3 Monate, die in kleinen Gruppen, 5, 6, 7 Leute zusammenarbeiten. Das journalistische Handwerk beigebracht bekommen, selbst recherchieren, ihre eigenen Themen bearbeiten und letztendlich auch veröffentlichen. Und das Ganze eben begleitet von einem Profi, der das engmaschig betreut. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass wir gemerkt haben, wenn Menschen wissen, wie Journalismus funktioniert, wenn sie wissen, was Journalismus kann und auch nicht kann, dass sie dann Medien anders rezipieren und dass ihr Vertrauen steigt. Das heißt, es geht um Journalismuskompetenz, dieses endlos diskutierte Konstrukt Medienkompetenz greift einfach nicht fein genug. Und wir sagen, die Leute brauchen Kompetenz im journalistischen Bereich. Die müssen wissen, was Journalismus ist. Das ist der eine Baustein. Und der andere Baustein ist, dass wir gemerkt haben, dass wenn Menschen Journalisten kennenlernen, persönlich kennenlernen, dass dann ihr Vertrauen in die Medien steigt. Das heißt, es ist diese zwischenmenschliche Komponente des Vertrauens, die in so vielen Diskussionen immer weggelassen wird, die ist so wichtig. Und deswegen sagen wir, 3 Monate ein Profi mit den Bürgerinnen. Sie lernen, wie Journalismus funktioniert. Sie arbeiten, sie veröffentlichen. Und dieses Projekt geht über alle 10 sächsischen Landkreise in etwa 70 Gruppen mit 53 Bürgerinnen und Bürgern roundabout werden wir in den nächsten 3,5 Jahren zusammengearbeitet haben, immer von den Profis betreut.
Also dazu muss man jetzt sagen, es ist schon noch was anderes, Bürger machen Journalismus als Bürgerjournalismus.
Richtig.
Das sind ja Leute, die aus eigenem Antrieb das entdeckt haben, dass sie in ihrer Region mit ihrer mehr oder weniger guten Kompetenz aber Informationen zusammentragen und dann aufbereiten. Wie haben Sie denn jetzt diese Probanden, nenne ich sie jetzt mal, gecastet? Gibt es öfter mal Leute, die bei der Uni vorklopfen und sagen, wir stellen uns für Tests zur Verfügung oder wie läuft sowas?
Es ist ja kein Test. Es ist ja.
Sie untersuchen das schon, ne?
Wir beforschen das, aber es ist ja trotzdem kein Test, sondern es ist ja ein Miteinanderarbeiten auf einer Vertrauensbasis, also die Bürgerinnen mit dem Journalisten.
Ja, die Bürger selber haben auch was davon, auf jeden Fall, ja. Klar. Also es ist nicht so wie im Schlaflabor, dass gesunde Leute und kranke Leute auf die Atmung kontrolliert werden und hinterher wissen sie vielleicht, dass sie gut schlafen. Die gehen klüger raus, alles gut und schön, aber es müssen ja zumindest Ahnungslose erstmal gewesen sein, die kein Vertrauen zu den Medien hatten? Oder was ist Ihr Filter gewesen, um diese Menschen zu finden?
Wir haben keinen Filter. Wir rufen auf, dass dieses Projekt die Chance bietet, über 3 Monate vereinbar mit Beruf, mit Familie.
Über Anzeigen, Plakate? Oder
über wie? Alles. Ja. Über Flyer, über Anzeigen in Amtsblättern, über Kooperationspartner, über persönliche Kontakte, über Schneeball, über Social Media. Also wir haben unheimlich viel ideenreich drum entwickelt, wie wir diese Menschen finden, was am Anfang auch in einigen Orten durchaus schwer war. Aber es funktioniert und es sind Menschen, die den Medien durchaus kritisch gegenüberstehen. Aber es sind jetzt nicht die Lügenpresserufer. Also es sind schon noch Menschen.
Also es ist keine mini-statistische Sachsen-Population?
Nein, nein.
Das wollten Sie nicht, oder?
Wir sind zwar Wissenschaftler, aber es ist ja nicht eine repräsentative Untersuchung, sondern es geht einfach darum zu gucken, was macht es mit denen, die freiwillig für 3 Monate ihre Zeit, ihre Kraft opfern und da mitmachen.
Wie viel Probanden, nenne ich sie trotzdem mal, hatten Sie?
Na, wir haben jetzt angefangen. Zwei Piloten sind fertig. Jetzt sind wir im Moment mit 9 weiteren Gruppen im Moment im Feld.
9 Gruppen mit A? Wie viele Menschen?
A, zwischen 5 und 10.
Mhm.
Und jeweils, einem Coach.
Also wie so 2 Schulklassen kann man sich das vorstellen.
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, am Ende werden es etwa 350, 400 Menschen gewesen sein, die diesen 3-Monats-Zeitraum mitgemacht haben. Der eine oder andere wird sicherlich auch weitermachen. Aber es ist nicht unsere Intention, in Konkurrenz zu den Bürgermedien zu gehen, die es gibt. Das ist überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir finden das so toll, was die ehrenamtlich zum Teil leisten. Im besten Fall macht der eine oder die andere da noch mit zukünftig. Unsere Intention ist wirklich diese 3 Monate intensiver Arbeit und zu gucken, was macht es mit den Profis, die ihr Publikum besser kennenlernen, und was macht es mit den Bürgerjournalisten und Journalisten, die einfach Einblicke bekommen.
Ich bringe mir jetzt eine Erfahrung aus dem Militärdienst mit ein. Da hatte man mich am ersten Tag vermessen. Und auch, man hat einen sogenannten Achtertest gemacht. Ne? Da musste man rennen, Gewichte heben, bla, also so. Und dann hat man nach einer gewissen Zeit X nochmal mich vermessen, ob meine Kondition stärker geworden ist, mein Muskelaufbau und so weiter. Wie machen Sie das, um zu erfahren, was das mit den Menschen macht, wenn Sie sie die erste Stunde in der Redaktion schicken und dann, wenn die nach 3 Monaten rauskommen? Wie vermessen Sie das wissenschaftlich?
In verschiedenen Erhebungsmethoden. Also wir haben für die Bürgerinnen und Bürger einen Fragebogen am Anfang. Ganz klassisch, wo wir so Einstellungswerte abfragen, soziodemografische Daten, aber auch so ihre Journalismuskompetenz, ihr Vertrauen zu Medien. Das Ganze wird am Ende nochmal, das ist genau das, was Sie jetzt schon anmoderiert haben, findet am Ende nochmal statt. Wir machen dazu aber auch nicht nur dieses Quantitative, sondern auch qualitativ noch eine Gruppendiskussion. Das heißt, der Coach spricht am Ende in dem letzten Workshop 1,5 Stunden mit nach festen Fragen mit der Gruppe und lässt sie diskutieren, was das mit ihnen gemacht hat, wie sie sich wahrgenommen haben, wie sie sich gefühlt haben. Diese Gruppendiskussion wird in Ton aufgezeichnet und dann auch von uns ausgewertet. Und wir führen ein Leitfadeninterview mit dem Coach am Ende.
Jetzt geht's ja auch in den Bereich der Psychologie, weil man ja Vertrauen ja eher auf einer emotionalen Ebene
zwischenmenschlich verspürt.
Zwischenmenschlich, ja. Genau. Wie gewichtet man da am Anfang möglicherweise Skepsis und dann Vertrauen? Also das sind ja auch fließende Übergänge.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie macht man das dann tatsächlich für eine Auswertung, auch für die dann mit diesen Ergebnissen arbeiten wollen, plastisch? Also haben Sie eine Skala von 1 bis 10, so klassischerweise? Vertraue nicht, vertraue voll? Oder wie strukturieren Sie quasi möglicherweise auch den Wandel, dass die Leute sagen, ja, jetzt weiß ich, wie Journalismus funktioniert, jetzt kaufe ich mir ein Abo? Oder was ist das höchste Maß der Vertrautheit nach diesen 3 Monaten?
Ein Einstellungswandel.
Ja.
Deswegen sage ich ja qualitativ. Da ist ganz viel zwischen den Zeilen in den Gesprächen, dann in diesen Gruppendiskussionen rauszuhören. Das ist eigentlich das, wie ich finde, bessere Erhebungsinstrument für so etwas zwischenmenschlich Emotionales als nur ein Kreuzchen. Wir haben eine Studie gemacht, die ist letztes Jahr erschienen, von Lügenpresse und abgehobenen Eliten. Da ging es um Vertrauen, Medienvertrauen, Politikvertrauen in Sachsen. Und da war genau der Ansatz, wir wollen es eben nicht in Kreuzchen erfassen, sondern wir wollen die Gründe wissen. Und das ist hier ähnlich, deswegen diese Diskussion. Wir wollen die Selbstwahrnehmung der Menschen, die Gründe, das, warum es vielleicht was mit ihnen gemacht hat, erfahren und nicht irgendwelche Skalen von 1 bis 10 abbilden. Ist in der Auswertung natürlich ein Riesendatensatz, den wir haben. Aber ich glaube, wenn man es plastisch anhand von individuellen Erlebnissen macht, ist es was anderes, als wenn man sagt, 10% haben die 5 angekreuzt und 30 die 8 oder so.
Da sind Sie der Profi. Ihr wollt es einfach nur ungefähr mir vorstellen können. Jetzt ist ja auch nochmal eine Frage, also schicke ich jemanden zu news.de oder schicke ich jemanden zur Sächsischen Zeitung? Also news.de ist nicht in Sachsen, ich weiß schon. Aber wie haben Sie denn die Medien ausgewählt? Nach welchen Kriterien? Wo die Probanden, ich bleib dabei, Journalismus aus nächster Nähe erfahren dürfen? Sind das die, die vorrangig mit Lügenpresse beschimpft werden?
Sie meinen jetzt die Coaches?
Ja.
Die Coaches haben sich bei uns beworben. Wir haben einen Aufruf gestartet über den DJV Sachsen, haben das Netzwerk von unserem Praxispartner sehr, sehr gut nutzen können und haben dann auch wieder über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Kolleginnen und Kollegen von dem Projekt erfahren haben und das so toll und gut fanden, dass inzwischen über 50 Kolleginnen und Kollegen in unserem Pool sind und es ist ja immer nur einer, der mit so einer Gruppe arbeiten kann. Das heißt, wir haben also wirklich ganz, ganz tolle Leute, die noch darauf warten, eingesetzt zu werden.
Woher kommen die?
Die kommen aus dem Lokaljournalismus in den jeweiligen Regionen, wo sie auch eingesetzt werden. Also hauptsächlich Print, aber es sind auch viele freie Kollegen, die für ganz unterschiedliche Medienhäuser arbeiten, für unterschiedliche Gattungen auch arbeiten. Das Hauptkriterium, was war, ist, dass sie Bock drauf haben, sich einzulassen auf dieses Experiment, dass sie in den jeweiligen Regionen, wo sie vor Ort eingesetzt sind, in irgendeiner Weise verankert sind, also dass sie entweder da beruflich unterwegs sind im Lokaljournalismus, da wohnen, da geboren sind, also dass sie irgendeine Bezug haben, das ist auch wieder was von Vertrauen, dass nicht irgendjemand aus Berlin kommt, der den in Weißwasser erklären will, was vor ihrem Haustür los ist. Also sie mussten in der Region verankert sein und danach werden die auch in den einzelnen Regionen eingesetzt und wir arbeiten letztendlich nicht mit den Medienhäusern der Journalisten und Journalisten zusammen. Also wir sind autark, wir buchen eigene Räume, auch wieder über viele, viele Kooperationen und Telefonate. Das heißt, das findet in Volkshochschulen, in Bibliotheken statt, in zum Teil auch Bürgermedienräumen, in soziokulturellen Zentren, wo die sich dann immer wieder treffen.
Also die Arbeitshypothese ist, dass man, wenn man erfährt, wie der Journalismus funktioniert, eher Vertrauen bekommt zu diesen, dann in dem Fall Lokalmedien.
Ja. Und wenn man jemanden kennt, der dort arbeitet.
Durch die menschliche Nähe,
ja.
Weil man dann Verständnis auch für Fehlleistungen
ja.
bekommt?
Ja, ja.
Also es gibt ja Fehler, ne? Also
natürlich.
Die Vertrauen zerstören. Ich sag nur Stichwort KI-Skandal auf dem Lerchenberg beim ZDF. Da sind ja Fehler passiert.
Natürlich.
Und nur weil ich jetzt weiß, da arbeiten Menschen, nehme ich diese Fehler anders wahr und mein Vertrauen wird nicht erschüttert?
Vielleicht nicht in den Grundfesten. Das werden wir sehen, aber diese drei intensiven Monate, wo die Coaches ja wirklich auch aus ihrem Arbeitsalltag berichten, wo die anfassbar sind, wo die einfach auch in den Diskussionen Beispiele aus ihrem Arbeitsumfeld erzählen können, das ist so ein Schatz, wenn man das einordnen kann, dass das eben auch nur Menschen sind und dass bestimmte Sachen einfach passieren und bestimmte Fallstricke existieren und bestimmte Fesseln auch existieren, dann wird das insgesamt ein stärkeres Medienvertrauen hervorbringen, ja.
Ich überlege jetzt gerade.
Weil es sind nicht die da oben, das ist ja immer der Vorwurf, die da oben, ja. Die kriegen nur Informationen von den Politikern, die sie abdrucken und so. Dieses Abstrakte wird menschlich und darüber ist es ein anderer Zugang.
Dann ist nach 3 Monaten Schluss? Mhm. Haben Sie dann schon ein neues Projekt? Oder sagen Sie sich jetzt, bei 300 Leuten hat es funktioniert, jetzt schleusen wir auch noch weitere Hundertschaften durch und damit, also so eine Art Medienkompetenzunterricht gefördert durch die Uni Leipzig. Also sind Sie möglicherweise der Ersatz für Medienkompetenzbildung an Schulen und Erwachsenenqualifizierung?
Ja, wir gehen ja eher in die Erwachsenenqualifizierung als in die Schulen, weil für die Schulen wird schon sehr, sehr viel gemacht und für die Kinder und Jugendlichen.
Ja, aber da wird es ja nicht, also finde ich, zu wenig gemacht, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Aber die es nötig hätten, also es gibt sicherlich Leute, die Vertrauen haben, auch ohne diese Erfahrung. Ja. Aber das wäre doch jetzt blöd, sage ich mal, aufzuhören mit nur 300 Leuten. Man weiß, es funktioniert und dann?
Schauen wir mal. Also wir machen ja nicht nur 3 Monate, sondern wir machen das jetzt die nächsten
4 Jahre, haben Sie gesagt.
3,5, 4 Jahre.
Ja, ja.
3 Monate, also ja. Immer wieder laufend. Und wir werden am Ende dieser Zeit durchaus mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen, die publizieren, die diskutieren, die darstellen. um eben genau diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, möglicherweise positiv beantworten zu können, dass das wichtig ist, dass man das weitermacht. Oder dass es wichtig ist, dass in die freien Bürgermedien mehr Geld und Kraft investiert wird. Also
oder in den Mitteldeutschen Rundfunk oder auch
ins Lokale.
Das muss man sagen, der Mitteldeutsche Rundfunk darf lokal nicht Bericht erstatten, der darf nur regional. Ja. Die Grenzen sind fließend, aber das wäre eigentlich ein beitragsfinanziertes, lohnendes Objekt, mehr die Türen zu öffnen beim MDR, also auch im DAF-Vertrauen zu stabilisieren oder zu erhöhen, aber auch bei ganz klassischen Medien wie der Sächsischen Zeitung, meinetwegen auch jetzt neuerdings bei der OAZ.
Ja gut, die OAZ ist eher regional.
Ja.
Subnational.
Aber ach so, das ist jetzt tatsächlich wirklich ihr abgestecktes Ziel, nur die lokalen Journalisten.
Das ist der Fokus, ja. Fokus, den wir haben. Deswegen sind wir nur in einem Bundesland und deswegen arbeiten wir nur mit Lokaljournalistinnen und Journalisten zusammen. Weil das ist die unterste Ebene des Kontaktes und des Vertrauens. Das ist die einfachste Ebene, die da sein kann. Wenn die funktioniert, dann sind die Menschen auch eher gewillt, andere Medien, nationale, regionale Medien unter Umständen anders wahrzunehmen.
Es gab in der Schweiz ein interessantes Studienfeld von Professor Dr. Kurt Imhoff in Zürich. Der hatte überlegt, da wo die Tageszeitung weggebrochen ist, wo nur Gratiszeitungen den Markt dann gefüllt haben, haben die Menschen in dieser Region mehrheitlich in der Tendenz rechtsextrem gewählt. Bemerken Sie sowas oder haben Sie Erkenntnisse als Wissenschaftlerin, ob das auch in Deutschland vergleichbar so funktionieren würde, dass wenn der Lokaljournalismus tatsächlich wegbräche und Gratiszeitung, Anzeigenblätter den Markt fluten würden, dass dann das Wählerverhalten sich ändert?
Ich kann es nicht mit Zahlen untermauern, aber ich glaube schon. Und ich glaube nicht, dass das die Anzeigenblätter sind, die das machen, sondern ich glaube, es ist dann einfach die Information, die wild aus dem Internet gezogen wird, die aus sozialen Medien gezogen wird. Das sind dann die Bauernfänger, die clever genug sind, in den sozialen Medien gut unterwegs zu sein. Das sind nicht die Anzeigenblätter. Aber ja, ich sehe eine Gefahr, wenn der Lokaljournalismus in Gänze in Regionen verschwindet, dass die Tendenz nach rechts sehr, sehr stark werden wird, ja.
Schnitt und danke für das Gespräch.
Mein Name ist Sebastian Esser. Ich bin im Moment Geschäftsführer, Mitgründer bei Steady, der Membership-Plattform für unabhängige MedienmacherInnen in Berlin. Bin gelernter Journalist, habe vorher Krautreporter mitgegründet und war da 10 Jahre lang Herausgeber und habe so jede Menge andere so Medienprojekte am Laufen. Deswegen waren wir über die Jahre ja immer oft in Kontakt. Mhm. Und wie ich hier gelandet bin, das wundert mich selber manchmal so ein bisschen. Aber so ist es halt gekommen, durch die Umstände auch.
Wer Übonent ist bei übermedien.de, der weiß, dass man das Geld über euch abwickelt. Mhm. Bist du auf die Idee gekommen, sowas zu professionalisieren, dass man Micropayment oder meinetwegen auch größere Beträge euch zahlt und ihr verteilt das dann an eure eigentlichen Kunden?
Naja, das kam, weil wir dasselbe Problem hatten bei der Gründung von Krautreporter und da gab es so ein Tool nicht, was wir gebraucht hätten.
Flickr gab es mal, ne? Das war aber was anderes.
Wie hieß das noch? Flatter.
Flatter, ja. Nicht Flickr ist wieder was anderes, ja klar. Flatter.
Ja, aber das Problem bei diesen Sachen ist halt immer, wenn man einmal zahlt, dann lohnt sich das eigentlich nicht, weil der Aufwand zu hoch ist, die Zahlungsgebühren zu hoch sind. Wenn man aber regelmäßig zahlt, dann wird's auf einmal direkt komplex, weil dann muss man das halt auch entsprechend Mehrwertsteuer, ne? Wenn du ein Mitglied hast in Holland, hat garantiert über Medienhätten, dann müssen wir da die entsprechende Mehrwertsteuersätze. Das heißt, es würde sich überhaupt nicht lohnen für jemanden, der allein, keine Ahnung, so wie du jetzt Mitgliedschaften anbietet, dass du dann jeden Monat an ein Finanzamt in Holland Mehrwertsteuern, ne? Also wäre ja totaler Quatsch. Und für sowas gibt's halt Steady. Also unser Claim ist, du machst Medien, wir machen den Rest.
Man muss schon die Medien dann noch machen, klar.
Genau, aber ich meine, das ist ja genug Arbeit. Genug und darauf Arbeit, sollte man sich oder will man sich ja auch konzentrieren. Und für den Rest hat man früher einen Sender oder einen Verlag. Die gibt's in vielen Fällen nicht mehr, gerade für diese Medien, die da entstehen. Oder die wollen auch unabhängiger arbeiten und selbstbestimmter. Und dann haben wir das versucht, diese Funktionen sozusagen in Software zu gießen.
Offenbar scheint es zu funktionieren. Du bist ja eingeladen bei den Medientagen Mitteldeutschland, um auch zu zeigen oder mit deinen Erfahrungen den Weg zu weisen, wie man Lokaljournalismus finanzieren kann. Sind denn eure Kunden vornehmlich kleinere regionale, lokale Medienanbieter?
Nicht vornehmlich, also die sind super heterogen, unsere Kunden. Also bei allen diesen Plattformen, und so ist es bei uns auch, ist die Verteilung immer, sieht immer so aus. Es gibt wenige sehr, sehr große und dann so einen ganzen Longtail ist der Fachbegriff, also so der Drache hat einen ganz langen Schwanz von dann immer kleiner werdenden quasi monatlichen Umsätzen. Aber oft ist das auch okay. Oft ist es eher so ein Hobbyprojekt, was man nebenbei macht. Kann man die Kosten decken oder so. Gibt aber auch Leute, die irgendwie 120.000 Euro im Monat von uns überwiesen bekommen. Also es ist schon, es ist halt sowas für Medienunternehmerleute. Das sind auch nicht alle Medienmacher.
Darfst du deine Hauptkunden nennen?
Also wir nennen das nicht, es hat die Möglichkeit, auf Steady anzugeben, wie viel Umsatz da passiert oder wie viele Mitglieder man hat. Aber das kann jeder selbst entscheiden und deswegen halte ich mich da raus, weil im Grunde sind wir ja Dienstleister und ich will da jetzt nicht oder ich darf auch nicht quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Also ob über Medien das veröffentlicht, wie viele Mitglieder die haben, weiß ich gar nicht. Aber ganz offensichtlich könnt ihr ja dann ein kleines, sehr professionelles Team mitfinanzieren, ohne dass sie da so eine Verlagsstruktur im Hintergrund bräuchten.
Ja.
Und das ist eigentlich schon ganz cool. Und so insgesamt, wenn man das zusammennimmt, ne, also wir haben inzwischen so etwas 280.000 zahlende Mitglieder auf der Plattform. Das ist ungefähr so viel, wie der Spiegel so Plus-Abos verkauft.
Oder nee, Respekt, also das ist schon eine wirkliche, finanzkräftige Klientel, die ihr da im Hintergrund habt.
Insgesamt, ich habe es gerade ausgerechnet, deswegen erwähne ich es, weil es auch gut klingt, aber weil ich selber wirklich finde, dass das mehr Leute wissen müssten. Wir haben insgesamt 60 Millionen Euro schon ausgezahlt an unabhängige Medienmacher. Also es sind wirklich relevante Summen. Wahrscheinlich für irgendwelche Senderchefs und Verlagsbesitzer lächerliche Summen, aber die gehen ja direkt an die Leute, die Medien machen. Also das alles, was dazwischen ist, außer unser 10%, ist damit drin.
Und das kann ja auch noch viel interessanter werden, wenn tatsächlich große Verlage gar nicht mehr im Medienmarkt in Deutschland investieren wollen und dann aber trotzdem Journalisten, Gemeinschaften, Bürogemeinschaften, Interessensgemeinschaften dann doch auf lokaler Ebene agieren wollen. Zum Beispiel in der Lausitz gibt es so ein Digitalprojekt. Ist völlig uninteressant für jemand, der möglicherweise in der Prignitz wohnt oder so. Aber trotzdem müssen die sich ja finanzieren und wollen sich finanzieren und können sich auch tragen. Aber auch, ihr seid doch im Podcast-Markt, ne?
Genau, also die drei Kanäle, für die wir uns eignen, sind Podcasts, Webseiten und Newsletter. Eignen heißt, dass wir eine Möglichkeit haben, Exklusivität herzustellen. Also auf einer Webseite eine Paywall einzuziehen, bei Newslettern quasi für Mitglieder und Nichtmitglieder unterschiedliche Newsletter-Versionen auszuspielen. Bei Podcasts gibt es halt die Möglichkeit, so individualisierte RSS-Feeds anzubieten. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel von deinem Podcast, wenn du Werbung hättest, ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr Werbung hättet, könntet ihr für die zahlenden Mitglieder eine Version ohne Werbung ausspielen oder vielleicht die ungeschnittene Variante des Interviews noch hinten dranhängen oder einfach noch so 10 Minuten weiterreden. Das machen auch viele, die dann einfach für die Community einfach noch ein bisschen, ne? Also es ist gar nicht mal unbedingt sehr viel mehr Aufwand oder man muss jetzt nicht doppelt so viel Content produzieren oder sowas. Das ist, ist oft das Missverständnis und hält viele davon ab, das überhaupt zu versuchen, sondern es ist einfach nur die Möglichkeit, so einen kleinen Zaun, um die Community drumherum zu machen, damit die weiß, wir sind hier unter uns und das sind Gleichgesinnte, die sich für ähnliche Dinge interessieren und so. Und darum kümmern wir uns halt auch. Ne? Also wenn du einen Podcast mit einer Paywall ausstatten willst oder eine Paywall, so wie Zeit, Spiegel, FAZ eine Paywall auf ihrer Seite haben, müsstest du ja normalerweise sehr viel Geld ausgeben. Bei Steady sind es halt dieses 10%-Prinzip. Das heißt, erst wenn du Geld verdienst, verdienen wir halt mit.
Ja, bei der Medienhölle ist es noch nicht so interessant, finanziert sich vornehmlich über Spenden und Selbstausbeutung. Aber die Medienhölle ist auch erst ziemlich jung am Markt, muss sich orientieren. Aber vielen Dank.
Aber sind das denn Einzelspenden oder?
Ja, ja. Einzelspenden.
Weil das Interessante daran, es wäre halt super, wenn die Leute jeden Monat dir etwas Geld geben würden.
Gibt's auch drunter. Erstmal vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die, die das jetzt hören und auch diese Episode jetzt hier gesponsert haben. Die werden bei mir namentlich immer genannt. Aber ich will jetzt nicht hier so ein Verkaufsgespräch öffentlich machen. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zu.
Ja, also ich würde es dir einfach empfehlen. Und ich kann dir das gerne mal erzählen, warum. Ne? Gar nicht mal, weil du unbedingt, also wahrscheinlich kannst du es auch so hinkriegen. Aber es ist, glaube ich, sinnvoll. Aber
ja, das habe ich schon verstanden. Also ich denke drüber nach, aber mit journalistischer Distanz will ich gerne an deiner Erfahrung andocken, Krautreporter. Du hast es erwähnt vorhin. Das Wort Kraut ist jetzt nicht von Sauerkraut, sondern vom englischen Wort natürlich Kraut.
Wie auch ein bisschen Sauerkraut, ne? Also die Amerikaner aus dem Krieg stammend sagen ja Krauts zu den Deutschen.
Okay. Ja.
Und das war dann so ein bisschen so, wie die Rapper irgendwie sich selber mit Schimpfwörtern belegen, haben wir gedacht. Aber diese Doppelbedeutung, die ist total verloren gegangen. Insofern hat das irgendwie nicht funktioniert.
Also man kann laut für ein journalistisches Projekt bei euch quasi Spenden einsammeln. Also du sprichst jetzt nicht mehr für Krautreporter. Aber die Idee, die dich jahrelang schon rumtreibt, ist, wie kann man Journalismus finanzieren auf Basis einer Mitgliedschaft, eines Abo-Modells fern der Verlage. Ne?
Also im Grunde ist diese Zahlung ist eigentlich nur das Medium, um so eine Beziehung zu formalisieren. Ne, viele Leute, die hören halt stumm zu und dieser Trendbegriff parasoziale Beziehungen, ne? Also gerade bei Podcasts, dass du hast es in deinem Ohr, zwischen deinen Ohren sozusagen tief im Gehirn, die Stimme von dieser Person, die du persönlich gar nicht kennst, aber wo du den Eindruck hast, ich kenne die oder das bedeutet irgendwas in meinem Leben. Und sich da ein bisschen dran zu beteiligen, dass die einfach weitermachen kann, nicht aufhören muss, das drückt sich dann halt in 5 € im Monat aus. 95% machen das auch nicht. Aber die 5%, die zahlen, die reichen dann oft, um das zu finanzieren.
Nun gab es jetzt durch die Medienanstalt finanziert die lokale Runterbrechung auf Berlin, den sogenannten Online-Audio-Monitor. Und da eine für mich interessante Zahl, hat mich extrem überrascht. 2/3 der Podcast-Nutzerinnen und Nutzer in Berlin würden für Podcasts bezahlen. Du hast jetzt schon erklärt, warum diese 5% bezahlen würden. Gibt es darüber hinaus noch andere Erkenntnisse, warum Leute, also der Podcast-Markt ist ja, wenn man ihn mal so durchkämmt, auch durch Gratisangebote oder schon bereits mit einem Rundfunkbeitrag bezahlte Angebote eigentlich gesättigt. Warum zahlen Leute, außer dass sie die Stimme oder die Persönlichkeit unterstützen wollen, noch für solche Medienangebote, die es zuhauf gratis gibt?
Die meisten tun es ja nicht. Ne? Also die 95% tun es nicht. Und die 5%.
Aber 2/3, das ist doch die Zahl. Die würden bezahlen in Berlin. Hältst du die für zu hoch?
Ja. Ja. Ja, also talk is cheap.
Ja.
Aber dass sie überhaupt zahlen, ist ja überhaupt nicht etabliert. So, ne? Also das ist für viele Leute überraschend. Und ich glaube, dass viele Podcasts gerade, weil es natürlich ein bisschen unangenehm ist, auch um Geld zu bitten, so. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch selber kennst, dass es so ein bisschen komisch ist.
Es braucht Überwindung.
Genau.
Haben mich aber andere Leute unterstützt, die schon davon leben.
Ja.
Es zu tun und die Scheu zu überwinden. Das ist nicht betteln, hast du mal einen Euro oder eine Mark oder in der S-Bahn rumzulaufen und eine Obdachlosenzeitung zu verkaufen.
Aber mit dieser Erkenntnis bist du halt weiter als 90% der PodcasterInnen.
Naja.
Das heißt, das ist eher so eine Art Überzeugungsarbeit. Ganz oft kommen die Leute zu uns, wenn eine Krise da ist. Also die waren bei einer Produktionsgesellschaft, die macht dicht oder die werden dann rausgeschmissen. Auf einmal merken sie, oh, uns brechen hier quasi alle Einnahmen weg. Wir müssen uns jetzt an unsere Community wenden. Und dann sind sie ganz überrascht, dass es erstens funktioniert und ärgern sich zweitens, dass sie es halt nicht viel früher gemacht haben. Also ich glaube, das ist immer noch so, dass sich das erst noch etablieren muss. Und es funktioniert auch nicht bei allen. Also gerade bei so großen, bekannten Namen von irgendwelchen Fernsehmoderatoren oder so. Erstens denken die Leute, du brauchst kein Geld hier, ne? Stimmt ja auch meistens. Und zweitens das ist dann eher so Entertainment. Also es funktioniert immer gut bei so mittelgroßen Podcasts, also die, wo die 5% relevante Summen ergeben, die aber gleichzeitig schon von der Community getragen wird, weil die merken, die meinen es ernst und die haben hier nicht so einen Job und machen so ein bisschen, ne, so ein Laber-Podcast. Das funktioniert meistens nicht so wahnsinnig gut. Es sei denn, dass die Leute da wiederum so eine Art freundschaftliche Beziehung sich mit den ModeratorInnen da
einbringen. Ja, das passiert. Also mich dingsen Leute an, die in einem, ich sag mal, dann doch auch fast intimen Dialog mit mir sind. Noch nie gesehen. Ja, jetzt hat sich jemand auf meiner Abschiedstour beim RBB nach irgendwie 30 Jahren geoutet, dass er das Medienmagazin mal ganz gern gehört hat. Glaube, der kam aus Zwickau. Aber man fühlt natürlich trotzdem, dass man eine treue Hörerschaft hat und dass das sich in so Mikrospenden, 1,50 Euro, ich kann das ja jetzt mal transparent machen, bis 500 Euro inzwischen so eingepegelt hat, macht es auch möglich, dass ich dich hier in Leipzig jetzt auch interviewen kann. Jeder weiß, dass die Spritpreise oder überhaupt die Mobilität teuer geworden ist. Insofern nochmal herzlichen Dank an alle, die das hier möglich gemacht haben.
An der Stelle, wenn ich das sagen darf, ich will dir jetzt nichts verkaufen, aber für die, die sich das anhören, wenn die Leute bereit sind zu zahlen, dann ist es wichtig, ihnen zu erklären, dass es eigentlich nur Sinn ergibt, wenn sie das regelmäßig machen. Mhm. Weil du brauchst ja etwas, worauf du dich verlassen kannst, damit du planen kannst. So, ne? Und deswegen bieten wir überhaupt keine Einzelzahlungen an, sondern wir sagen immer, also es muss ja nicht viel sein. Sowas wie 5 Euro sollte es schon sein, weil sonst sind die Zahlungskosten zu teuer. Es sei denn mit Überweisung und so weiter. Aber wenn die Leute dann im Schnitt 3 Jahre dabei bleiben, dann ist ein neues Mitglied ist halt 300 Euro wert. Ne? Ohne, dass denen das wehtut.
Ja.
Aber sonst, wenn du dann jemanden einmal 10 Euro überweist, dann hast du so das Gefühl, ja, jetzt habe ich so meinen Beitrag geleistet. Ist ja auch so. Ne? Also da ist gar nichts gegen zu sagen. Aber wenn du ihnen halt quasi so eine Struktur vorsetzt, die dafür sorgt, dass du so ein Grundrauschen schon mal an Einnahmen hast, die Grundkosten decken, dann gibt das dem ganzen Projekt so eine andere Stabilität. Deswegen dieser Name Steady auch. Ne? Das ist so eine konstante, verlässliche Einnahmebasis ist für Projekte, die es sonst schwierig hätten, überhaupt finanziert zu werden.
Meine Arbeitshypothese ist bei Steady, dass ihr noch eine große Zukunft vor euch habt, weil ich glaube, dass der Journalismus finanziert von Großkonzernen wegbricht aufgrund von KI. Also dass die Leute, die vor Ort recherchieren, aus irgendeiner Logik heraus nicht mehr für so wertvoll gehalten werden. Dass es einfacher ist, das Internet zu durchsuchen und daraus neue Meldungen zu generieren, um eine Zeitung oder ein Online-Angebot zu füllen.
Was übrigens längst passiert und man kriegt es gar nicht mit. Ne? Also ich war schockiert zu erfahren, dass so Anbieter von so Zeitungssoftware, dass die jetzt quasi die KI, die den Inhalt da reinfüllt, direkt mitliefern. Also man sollte ja denken, so gedruckte Zeitungen, das ist noch die gute alte Welt. Nee, gerade die gedruckten Zeitungen bestehen aber teilweise eben halt auch aus so kleinen KI-Snippets, weil so die älteren Leute, die da die Kernzielgruppe sind, die merken das irgendwie auch nicht. Wobei mein Vater, der ist jetzt über 80, der hat gerade die Zeitung abbestellt nach Jahrzehnten, weil seiner Meinung nach die Qualität nicht mehr stimmt.
Meine Mutter auch. Ehe wir hier mit eingepackt werden,
ja,
ziehen uns jetzt die Sitzmöbel weg. Vielen Dank, Sebastian Esser.
Und jederzeit.
Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Medienpodcasts, die Medienhölle, gibt's im nächsten Steady-Button. Und dann freue ich mich gern über eine weitere Unterstützung im Grundrauschen, wie ich gerade gelernt habe. Auch komplikationslos. Man macht einmal
was. Es ist ja nicht mal, dass die Leute das nur machen, um dir einen Gefallen zu tun. Die wollen ja, dass du das weitermachst. Die wollen das ja hören jede
Woche. Für sich natürlich.
Und das, da muss man sich dann halt auch mal einen Ruck geben. Und das machen ja auch viele.
Ja. Super. War nicht geplant, muss ich ehrlicherweise sagen. Transparent mal. Ich wollte tatsächlich Sebastian Esser.
Ja. Kontonummer steht auf deiner Webseite, nehme ich mal an.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ebenfalls.
Der Medienhölle-Tresor wurde dankenswerterweise aufgefüllt von Christian C., Roland H., Julian H., Hennajan L., David M., Claudia M., Claudius R., und Benny S. Vielen, vielen, vielen Dank. Das hat geholfen, die Unkosten in Leipzig extrem zu reduzieren.
Vergessen Sie nicht.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.